Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Damit es besser wird für alle, die in der Wissenschaft an den Unis oder in der Forschung arbeiten, hat das Bundesbildungsministerium was vorgeschlagen. Einen Reformvorschlag, auf den alle schon lange gewartet haben, zum neuen Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Wir schauen heute, was da drin steht und sprechen mit Kirstin Eichhorn, die den Hashtag Ich bin Hanna mit ins Leben gerufen hat.
Und man sieht jetzt, dass sich SPD und Grüne raushalten, dass es da doch noch Probleme gibt. Und es ist jetzt auch eine Variante, mit der wir nicht zufrieden sind als Ich bin Hanna.
Sie kennt die Position der vielen Betroffenen. Außerdem reden wir darüber, wie sich Fantum verändert, wenn es schwere Vorwürfe gegen den eigenen Lieblingsakt gibt.
Ich glaube, sobald es um Traumata geht, ist die Grenze auf jeden Fall erreicht. Und dazu gehört natürlich Vergewaltigung, dazu gehört Kindesmissbrauch und so weiter, weil man dadurch einfach Leben zerstört langfristig.
Und wir starten mit einem Update aus der Ukraine. Wie ist die Situation für die Menschen dort nach dem verheerenden Dammbruch im Süden des Landes von gestern?
Deutschlandfunk Nova.
5000 Wasserfilter, Zelte und Generatoren, das ist erst der Anfang vom technischen Hilfswerk. Das ist die Unterstützung für die Ukraine nach dem Staudammbruch im Süden dort. Wie die Situation für die Menschen ist, das besprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin Andrea Bär. Andrea, wie ist die Lage in den betroffenen Gebieten heute?
Also sie ist immer noch schwierig. Eigentlich hatte die regionale Militärverwaltung von Cherson gedacht, heute am Mittwoch wird der höchste Stand des Wassers erreicht sein. Aber jetzt gibt es wieder die Vermutung, das wird wahrscheinlich doch erst morgen sein. Sie hatten gehofft, dass dann in den nächsten Tagen das Wasser schon wieder abfließen würde. Aber ich glaube, sie haben sich einfach zu früh gefreut. Es ist nach wie vor gestiegen, das Wasser, zum Beispiel in Cherson, um 1 bis 2 Meter, heißt es.
Wie wird den Menschen denn vor Ort geholfen? Bekommen die überhaupt Hilfe? Ich meine, die Kampflinie zwischen russischen Streitkräften und dem ukrainischen Militär verläuft ja auch dort.
Das ist in der Tat sehr schwierig, denn es wird weiterhin beschossen. Eine Sprecherin des südlichen Militärkommandos der Ukraine, die hat heute gesagt, zwar haben sich die russischen Truppen von der Frontlinie, sprich dem Fluss und dem Flussufer auf der linken Seite, 5 bis 15 Kilometer zurückgezogen. Dennoch wird geschossen. Es wird den Leuten aber trotzdem geholfen. Das geht ja gar nicht anders. Mit Booten wird gepaddelt. Die Leute sitzen auf Autos, auf Lastwagen. Sie bringen alle möglichen Dinge in Sicherheit. Eine Frau hat gesagt, sie hat ihren Nachbarn, die weiter oben wohnen, was gegeben und andere Sachen einfach mit eingepackt. Und eine Psychologin hat was ganz Interessantes gesagt. Sie meinte, viele Menschen würden eigentlich Angst haben, auch wegzugehen. Denn die, die jetzt noch dort sind, die unter den schwierigen Umständen dort geblieben sind, sprich russischer Beschuss, die möchten auf jeden Fall da bleiben und haben einfach vielleicht auch kein Geld und einfach auch keine Kraft, irgendwo anders hinzugehen und wollen das wohl auch nicht.
Schwierige Situation auf jeden Fall. Jetzt gab es auch Meldungen über Minen, die wohl über das Wasser im Fluss angeschwemmt werden. Wie hoch ist die Gefahr für die Menschen da?
Sehr hoch wird die eingeschätzt und die war schon vor der Überflutung sehr, sehr hoch, denn Cherson, die Region, war ja russisch besetzt und wurde zurückerobert im vergangenen Jahr und dann, wenn es Kämpfe gibt, gibt es immer Minen. Beide Seiten legen dann Minen, das ist ja die Kriegslogik und es ist einfach sehr, sehr einfach, Minen zu legen, auf der anderen Seite sehr, sehr mühsam und schwierig und gefährlich, diese Minen wieder zu finden und eine Region zu entminen. Wir haben ja jetzt auch viel über die Bauern gehört, die Landwirtschaft dort unten, die eben Schwierigkeiten haben, ihre Felder zu bestellen. Und deswegen, diese Minen treiben jetzt herum und dazu kommt, dass die ukrainische Seite gesagt hat, die russische Seite hat den Staudamm auch vorher vermint und das ist auch jetzt alles mit weggeschwemmt worden.
Ja. Auch heute geht es weiter, man beschuldigt sich gegenseitig. Wie geht es jetzt konkret weiter in den nächsten Stunden, Tagen für die Menschen dort?
Also für die Menschen dort ein Hoffen und Bangen und nach wie vor müssen die Leute eben in Sicherheit gebracht werden und dann weiterverteilt werden auf andere Städte in der Ukraine zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit. Und dann hat der Präsident, der türkische Erdogan, hat eine unabhängige Kommission vorgeschlagen, die untersuchen soll, was jetzt genau am Staudamm passiert ist, wie das damit weitergeht, wird man sehen.
Über die Lage im Süden der Ukraine nach dem zerstörten Staudamm war das Andrea Bär für Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute startet die Deutschlandtour von Rammstein in München. In einer Zeit, in der es schwere Vorwürfe gegen den Sänger Till Lindemann gibt. Dazu findet ihr bei uns zum Beispiel ein Gespräch mit einer der Autorinnen, die dazu recherchiert hat. Wie verändert so eine News das Fantum? Was macht das mit euch? Dazu gibt es ja mehrere Beispiele in der Musik. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Grinner wollte deshalb von euch wissen.
Bist du Rammstein-Fan?
Nicht wirklich.
Ist nicht so meine Musik.
Nie gewesen.
Ich habe schon ein paar Lieder von dem gehört. Ich höre gern so Lieder, die so laut einen anschreien.
So, eines mal ganz kurz vorweg. Im Moment sind die Vorwürfe gegen Till Lindemann, den Sänger von Rammstein, noch nicht bewiesen. Bisher stehen da nur die Vorwürfe im Raum. Trotzdem ist eines aber schon mal klar, solche Vorwürfe machen was mit einem. Und zwar nicht nur mit der beschuldigten Person, sondern auch mit ihren Fans. Die Frage lautet jetzt also, wie verhalte ich mich als Fan? Darf ich einen Menschen noch toll finden, dem sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden oder nicht?
Stell dir mal vor, du hättest Karten für heute Abend. Die spielen heute Abend in München. Würdest du heute Abend hingehen?
Eher nicht, glaube ich. Also wenn es klar bewiesen ist, dann auf gar keinen Fall, natürlich.
Wenn ich das Gefühl habe, es stimmt tatsächlich, was ihm vorgeworfen wird, würde ich auf jeden Fall nicht hingehen, auf keinen Fall. Wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwie ein bisschen, da stimmt irgendwas nicht, dann würde ich hingehen.
Ja, allein nur um zu gucken, ob die Konzepte, die sie jetzt hier vorgestellt hatten, die sie hier ändern wollten, dass es keine Row Area mehr gibt, ob das umgesetzt ist und einfach wie die Stimmung ist. Allein aus soziologischem Interesse hätte ich mir das auf jeden Fall schon angeguckt, ja.
Falk Schacht ist Musikjournalist. Er guckt sich das also ebenfalls aus professioneller Perspektive an. Und ihm ist die Frage, darf ich noch zu so einem Konzert gehen oder darf ich von so einem Künstler noch Platten haben? Viel zu einfach.
Du stellst die Fragen immer so nach der Devise, gibt es da Regeln? Wir haben Gesetze in diesem Land und natürlich darf ich das. Ja? Die Antwort wäre ja. Und deswegen muss man die Frage, glaube ich, anders stellen. Die Frage muss sein, will man diese Platte haben, ja oder nein? Und Kunst ist ja irgendwann insoweit von dem Künstler gelöst. Du hast damit Emotionen, also du lädst dieses Kunstwerk ja auch mit Emotionen auf. Das heißt, ein Kunstwerk besteht immer aus dem, was der Künstler sendet und dem, was du aus diesem Kunstwerk machst. Also ich kann dir sagen, meine Michael Jackson-Platten habe ich nicht verkauft.
Trotzdem spielt die Moral für viele Leute eine Rolle. Und die Frage, wie schwerwiegend der Fehler einer Künstlerin oder eines Künstlers ist, ist ebenfalls wichtig.
Wenn es um Steuerhinterziehung geht, dann ist mir das eigentlich relativ egal, würde ich sagen. Also da gab es ja jetzt auch irgendwas mit Shakira, glaube ich, da auch so ein Fall, wo irgendwie kurz gesagt wurde, dass sie vielleicht Steuern hinterzogen hat. Aber also ich weiß nicht, das ist dann halt Geld, das ist mir eigentlich relativ egal, da kann ich, glaube ich, das ganz gut noch von der Musik an sich trennen. Aber ich glaube, sobald es um Traumata geht, ist die Grenze auf jeden Fall erreicht und dazu gehört natürlich Vergewaltigung, dazu gehört Kindesmissbrauch und so weiter, weil man dadurch einfach Leben zerstört langfristig.
Und dieser Meinung waren in meiner natürlich nicht repräsentativen Umfrage fast alle.
Ich glaube, dass sobald es an körperliche Gewalt oder eben das Ausspielen von einer Machtposition geht, es besonders schwierig wird.
Sollten sich die Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann also erhärten, dann wird er es wohl schwer haben. Und auch der Weg zurück wird dann lang und vielleicht sogar unmöglich. Denn wer einmal aufgehört hat, Fan zu sein, aus Überzeugung und nicht nur, weil sich sein Geschmack verändert hat, der wird es in der Regel auch nicht wieder, meint Falk Schacht.
Am Ende des Tages sind wir alle Menschen, wir machen alle Fehler, aber wie gesagt, bei dem Steuerding mit Hoeneß fällt es mir einfacher, das hinzunehmen. Ich kann den Typen trotzdem nicht leiden, ja. Aber es ist einfacher für mich, das hinzunehmen als andere Sachen. Und wenn es sehr schwer ist, kann es bei mir persönlich sogar sein, dass diese Personen für immer verbrannt sind, dass ich für immer mit denen nichts anfangen kann, egal wie sehr sie sich darum bemühen, da gibt es für mich dann keinen Weg zurück mehr.
Aber diese Entscheidung, und auch da waren sich heute alle einig, ist und bleibt individuell.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt also die Augen. Apple hat eine neue smarte Brille vorgestellt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, die den Nutzer anhand seiner Iris erkennt. Gesichtserkennung, das haben ja viele Handys, Fingerabdruck. Und dann gibt's auch noch die good old Kombination aus Benutzername und Passwort und dann ist man drin. Dahinter dann viele persönliche Daten von uns. Wie sicher die sind, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Christian Schmidt aus unserem Team hat dazu heute recherchiert, denn da liegt ja schon eine ganze Menge rum in dieser Cloud.
Auf jeden Fall, ne? Es fängt ja schon allein bei unseren Mail-Anbietern an. Da haben viele schon ihren Cloud-Speicher auch drin. Wir sind bei Videoplattformen angemeldet, Musikstreaming-Diensten, auch Spieleplattformen. Da haben wir mindestens Name, Mail-Adresse, Geburtsdatum hinterlegt, wenn nicht sogar Wohnort auch, Telefonnummern und natürlich Kreditkartendaten.
Ich meine, fairerweise muss man sagen, bei vielen Anbietern braucht man das ja auch, weil man meinetwegen bei einer Spieleplattform sonst nichts kaufen kann, ohne die Kreditkarte hinterlegt zu haben.
Auf jeden Fall. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde es auch nur logisch, dass so ein Cloud-Dienst meine Bankverbindung jetzt hat, ne, weil ich da selber auch Speicher gekauft habe. Anders geht ja nicht. Nur sind wir bei der Sicherheit unserer Daten diesen Anbietern einfach ausgeliefert. Das kann in die Hose gehen, wenn es zum Beispiel Datenlecks gibt. Beispiel dieser, ne, so ein Podcast-Anbieter Musik. Da gab es Anfang des Jahres eine Panne. Darüber erzählt der Rechtsanwalt Christian Grotz, der vertritt Geschädigte, weil es ist gar nicht so selbstverständlich, dass die Firmen bei solchen Pannen sehr transparent ist, weil es ihnen womöglich unangenehm ist. So vermutet er das bei dieser.
Nachdem es nicht mehr zu leugnen war, hat Anfang des Jahres dieser die betroffenen Kunden angeschrieben und über das Datenleck berichtet. Weitere Informationen haben die Kunden allerdings nicht erhalten.
Man schätzt, dass über 200 Millionen Datensätze von Hackern geklaut wurden. Und solche Datenlecks gibt es halt immer wieder. WhatsApp, Gorilla, Facebook, Mediamarkt, Otto, Kaufland, überall wurden Daten geklaut, die jetzt jemand hat, der sie nicht haben sollte.
Was könnte damit theoretisch passieren?
Wir können uns mal kurz ein Worst-Case-Szenario ausdenken.
Gerne.
Spieleplattformen. Ja, da hat die österreichische Zeitung Standard mal einen Psychologen befragt. Der meint, allein die Daten, die solche Spieleplattformen beim Spielen sammeln, die können eigentlich ein ziemlich gutes Persönlichkeitsprofil entstehen lassen von dir. Also bist ein guter Teamplayer dann meinetwegen oder bist ein Einzelgänger. Wie geschickt oder wie schlau bist du? Da können zum Beispiel Versicherungen dran interessiert sein. Das ist allerdings eher nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie viele Daten wir preisgeben, was möglich wäre. Was realistischer ist, ist zum Beispiel Spam oder Phishing, sagt Rechtsanwalt Grotz beim Beispiel vom Deezer-Datenleck.
Hier wurden persönliche Daten wie Namen, E-Mail-Adressen, Standort, Geburtsdaten herausgefunden. Das heißt, man kann eine sehr individuelle E-Mail schreiben und die vielleicht mit Schadsoftware versehen, da der Kunde sowas eher klickt.
Wenn man übrigens nachweisbaren Schaden davonträgt nach so einem Datenleck, dann hat man auch Ansprüche auf Schadenersatz. In so einem Fall wie dieser spricht der Rechtsanwalt schon bis zu 5.000 Euro.
Aber wenn wir das mitbekommen wollen, kann man es irgendwie rausfinden, wo unsere Daten durchgesickert sind?
Ja, es gibt coole Anbieter, die checken das für dich, auch umsonst. Wir können das mal gerne zusammen machen. Also eine Seite heißt Have I Been Pwned. Übersetzt heißt das sowas wie Hat's mich erwischt? Guck mal, und dann siehst du ein Eingabefeld und da kannst du deine E-Mail-Adresse reinschreiben.
Hallo.
Jan.
Ich mach mal. Ich mach mal jetzt parallel das Experiment.
Also bei
weg.
Meiner E-Mail-Adresse hier, da habe ich tatsächlich dreimal.
Sechsmal.
Ah, ich habe dreimal.
Aha.
Wo ist bei dir? Siehst du was? Bei mir ist es Dropbox. Die hatten Datenleck 2012.
Ja, das hatte ich witzigerweise auch. WeTransfer.
Ich habe Tumblr 2013, das war ja mal so eine Blogger-Plattform. Und bei MySpace, wow, das ist lange her, 2008
steht da. Twitter und Fedora.
Ah, da hat man früher mal so Musik gehört, ne? Ja. Also man sieht auch, welche Daten da geklaut wurden. Bei mir hier zum Beispiel bei MySpace waren es die jeweiligen Account-Passwörter. Habe ich mittlerweile geändert. Haveibeenpwned.com ist aber eine sehr gute Sache, um das mal nachzuchecken. Aber klar, am besten ist es natürlich, wenn man gar keine Ergebnisse da bekommt. Aber das liegt leider ja oft nicht in unserer Hand.
Wir sind auf jeden Fall bei vielen Anbietern im Netz angemeldet. So ist es mit unseren Daten. Und da wird ordentlich auch was abgezogen. Was genau, hat uns Christian Schmidt erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Ein absolutes Wortungeheuer, das regelt, wie lange junge WissenschaftlerInnen an einer Hochschule arbeiten können. Viele junge Forschende sind einfach total frustriert aktuell. Sie müssen sich von einem kurzen Vertrag zum nächsten hangeln. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung will das ändern, hat die Woche den Referentenentwurf für ein neues Gesetz vorgelegt. Einer der wichtigen Punkte darin, die Befristungszeit für Postdoc-Forschende, also alle, die nach der Promotion weiterforschen wollen, wird auf 4 Jahre begrenzt. Es waren mal 6, es sollten dann 3 sein, jetzt sind es 4.
Nach in der Regel 4 Jahren soll sich spätestens entscheiden, ob es für jemanden eine dauerhafte Perspektive in der Wissenschaft gibt,
sagt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Es gibt Unterstützung und es gibt auch Kritik an diesen neuen Plänen. Wir sprechen darüber mit Christine Eichhorn, Mitinitiatorin des Hashtags Ich bin Hanna. Sie hat zurzeit eine Vertretungsprofessur für neuere deutsche Literatur an der Uni Stuttgart. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Mit dieser Initiative machen Sie ja seit 2 Jahren aufmerksam auf diese schwierige Situation von Menschen in der Wissenschaft. Wird die Situation aus Ihrer Sicht mit diesem neuen Entwurf jetzt aus dem Bundesbildungsministerium besser?
Das wird sie vermutlich nicht, allein schon deswegen, weil es nur ein Entwurf des Ministeriums ist. Die Ampelregierung hatte ja ursprünglich einen abgestimmten Entwurf zwischen den drei Parteien machen. Und man sieht jetzt, dass sich SPD und Grüne raushalten, dass es da doch noch Probleme gibt. Und es ist jetzt auch eine Variante, mit der wir nicht zufrieden sind, als Ich bin Hanna.
Wir schauen dann doch nochmal auf die Details. Also die 4 Jahre hatte ich genannt. Zweite Änderung, die auch interessant ist, Mindestvertragslaufzeiten bei Docs auf 3 Jahre und bei Postdocs auf 2 Jahre. Das ist internationaler Standard, also gut.
Das ist zumindest eine Verbesserung gegenüber dem Status quo, ja. Es ist auch nur eine Sollvorschrift, da muss man halt dann schauen, dass die wirklich in der Praxis auch umgesetzt wird. Aber da kann man sagen, ja, das ist immerhin eine kleine Verbesserung, aber es gibt viele Dinge in diesem Entwurf, die halt nicht ausreichen und deswegen tatsächlich nur Scheinkorrekturen sind oder Scheinreformen sind.
Der Hauptgrund bei Ich bin Hanna ist, über die Situation zu beschreiben und auch das Thema Planungssicherheit reinzubringen. Die ist also mit dem neuen Entwurf nicht gegeben, höre ich daraus.
Genau. Sie hatten jetzt in der Anmoderation gesagt, es sind nur noch 4 Jahre statt 6. Das stimmt nur so halb, weil sich an die 4 Jahre ja dann nochmal eine 2-jährige Befristung mit möglicher Anschlusszusage anschließen kann und oder soll. Das heißt, da muss man dann wieder Zielvorgaben definieren und wenn die nicht erfüllt sind, kann man auch nach den 2 Jahren wieder rausfliegen. Das heißt, wir haben eigentlich immer noch die 6 Jahre. Beziehungsweise diese Zeit der 4 Jahre wird wahrscheinlich auch genutzt werden von Seiten der Universitäten, dass man dann die Leute darauf setzt, auf Drittmittel sich weiter zu bewerben, weil sie da weiter befristet werden können.
Es gibt Gesetzunterstützer und da zählt unter anderem ja Forschungseinrichtungen, Hochschulen auch dazu. Der Präsident von der Helmholtz-Gemeinschaft, der sagt, wir müssen auch junge Talente immer wieder ins System aufnehmen und deswegen findet er befristete Stellen sinnvoll, weil das der Wissenschaft dynamische Prozesse ermöglicht. Sehen Sie anders?
Das sehen wir anders, weil es ja nicht nur darum geht, Leute ins System hereinzuziehen, die übrigens nicht mehr so jung sind, sondern viele sind dann schon im 4., 5. Lebensjahrzehnt, wenn sich diese Entscheidung stellt und qualifizieren sich für Positionen in der Wissenschaft, die dann außerhalb der Wissenschaft völlig wertlos sind. Also es ist eigentlich keine Berufsqualifikation mehr und insofern ist das eine Problematik, die viele Leute da reinzieht ins System, aber sie dann eigentlich auf die Straße setzt, wenn sie richtig was leisten könnten.
Sie sagen ja also jetzt, das ist vom Personal her gedacht kein Fortschritt. Das ist keine bessere Arbeitssituation. Ist es denn für die Forschung ein Fortschritt?
Nein, ist es auch nicht, denn wir haben weiterhin eine Situation hoher Unsicherheit. Das heißt, die Leute werden sich immer weiter bewerben und werden also nicht die Dinge erforschen, die ihnen wichtig sind, die vielleicht für die Gesellschaft wichtig sind, sondern sie werden gucken, wo bekommen sie den nächsten Vertrag her, wo können sie Drittmittel einwerben. Und das sind dann eben Dinge, die von irgendwelchen Geldgebern, da kommt es eben dann drauf an, was die für förderungswürdig halten oder was die Vorgesetzten gut finden. Also das ist letzten Endes in der Praxis auch eine Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit.
Weil 4 Jahre plus 2 dann zu kurz sind?
Weil es zu kurz ist auf der einen Seite, aber dann doch wieder zu lange, eine zu lange Befristungsphase. Ne? Es führt immer wieder dazu, dass wir beim Status quo bleiben. Die Leute bewerben sich eigentlich immer weiter auf die nächste Stelle. Sobald man den Job angetreten hat, muss man eigentlich schon wieder gucken, dass man den nächsten findet.
Also, wir halten mal fest, es gibt so ordentlich Kritik daran. Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das wandert jetzt erstmal vom Bundesbildungsministerium in die Ressorts. Da gibt es eine Abstimmung und dann zu den Ländern und InteressensvertreterInnen. Und vielleicht im Frühjahr 2024 dann ein neues Gesetz, wobei SPD und Grüne das ja nicht stützen, diesen Vorschlag von FDP. Wir haben darüber gesprochen mit Christine Eichhorn, Mitinitiatorin des Hashtags Ich bin Hanna. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sehen selbstfahrende Autos, wir sehen Flugtaxis, wir sehen den Kühlschrank, der nachbestellt, wenn er leer ist. Und wir haben da so eine Vision von Zukunft, die tollkühn ist. Und die setzen wir dann oftmals in den Geräten um. Manchmal müssen wir uns einfach eingestehen, das war vielleicht dann doch eine doofe Idee. Getroffen hat es jetzt ein Tech-Unternehmen aus den USA, die wollten das Pizza-Liefergeschäft automatisieren, vielleicht auch revolutionieren. Christian Schmidt aus unserem Team, die Geschichte ausgegraben. Was war denn deren Idee?
Naja, die Idee klingt erstmal verdammt genial. Also ein vollautomatischer Pizza-Back-Roboter, der in einem Lieferfahrzeug die Pizza frisch macht. Ne? Mhm. Also er macht dann schon mal Teig kneten, ausrollen, belegen, backen, alles während der Fahrt zum Kunden, zur Kundin. Und dann kommt die Pizza eben sekundengenau backfrisch bei dir an.
Ich habe das Gefühl, du bist schon so ein bisschen ein Testimonial hierfür. Ne? Ja,
wäre schon cool.
Nee, aber es hat ja nicht funktioniert. Naja.
Es war eine geile Idee zwar, aber leider kam die Realität dazwischen. Das Unternehmen wurde mit über $1 Milliarde bewertet übrigens. Also mit Pizza lässt sich ordentlich Geschäft betreiben. Investoren haben Millionen da reingeschmissen. Der Pizzaroboter wurde gebaut, er wurde Probe gefahren. Und dann hat man gemerkt, es gibt ein Käseproblem.
Der ist runtergeflutscht oder was?
Ja, weil so eine Pizza-Auslieferung kann halt dann doch irgendwie schon mal ruckelig werden. Ne? Und es gibt beim Pizza-Backprozess ja diesen Moment, wo der Käse flüssig wird, aber noch nicht festgebacken ist. Also die Achillesferse des Pizzaroboters. Da ist die ganze Zeit irgendwie dann Käse runtergelaufen bei diesen Tests. Die Pizza kam unter aller Sau bei den Leuten zu Hause an. Das Projekt ist also gescheitert. Jetzt ist die Firma zahlungsunfähig und hat Millionen verbraten.
Ja, schlimm gelaufen. Also ziemlich Käse, die ganze Geschichte. Ein Tech-Unternehmen in den USA musste aufgeben, die Idee, Pizza während der Auslieferung zu backen, hat nicht geklappt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.